Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Arzu und ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast. In meinem Podcast geht es um Sterneneltern wie mich. Es geht rund um die Themen Fehlgeburt, Geburt, das Wochenbett, das Stillen, das Elterndasein und alles, was dazugehört. Ich gebe Menschen wie mir eine Stimme, denn für mich war es die beste Medizin, mich selbst mit Menschen austauschen zu können, die dasselbe Schicksal wie ich erleiden mussten. Danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist und ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich möchte noch dazu erwähnen, ich bin keine Psychologin, ich bin Sternenmama, die leider auf brutale Art und Weise ihre Tochter verloren hat. Ich möchte hier ein Safe Place schaffen für Elternteile, die leider ein Kind verloren haben, egal auf welche Art und Weise. Jeder ist hier willkommen, vor allem Omas, Opas, Tanten, Onkels, auch Menschen im Umfeld wie Freunde, die nicht wissen, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Es werden hier viele Themen angesprochen und ich freue mich nochmal alle, dass ihr da seid. Herzlich willkommen alle heute wieder zu einer neuen Folge mit mir. Ich freue mich, dass ich wieder in das Mikrofon sprechen kann, dass ich wieder Gedanken teilen kann, dass ich heute meine Geschichte erzähle. Ich glaube, das habe ich so noch nie richtig gemacht. Ich habe immer nur so kleine Einblicke von mir gegeben und ich denke, es ist an der Zeit zu sagen, hey, das und das ist mir passiert, das ist meine Geschichte oder das habe ich so erlebt. Und ich glaube, das, wie gesagt, habe ich so noch nie und immer so Kleinigkeiten und immer so, wie soll ich sagen, Abschnitte. Und ja, ich dachte mir, heute nehme ich mir mal die Zeit und habe auch jetzt irgendwie Mut und Kraft, meine Geschichte zu erzählen. Also ich finde es immer voll cool, wenn Frauen dann wirklich sagen, okay, ich erzähle. Weil ich konnte das zum Beispiel lange Zeit nicht und wollte das irgendwie auch nicht. Und ich glaube, man muss so richtig bereit dafür sein. Deswegen jede Frau oder Person, die ihre Geschichte mir erzählt, sage ich immer, hey, du musst nichts erzählen. Und wenn wir die Aufnahme gemacht haben und wenn du dir die Aufnahme angehört hast, wir müssen sie nicht öffentlich stellen. Und tatsächlich hatte ich diesen Fall schon, deswegen kommen dann ab und zu auch mal längere Zeit kein Podcast-Folge von mir, weil ich das nicht mehr biegen und brechen mag, sondern ich mache es dann, wenn es passt. Ich mache es dann, wenn es mit der Person passt, wenn die Geschichte passt. Eigentlich die Geschichte passt immer, aber weil dann diejenige Person, die mir ihre Geschichte teilt, die so intim ist, auch wirklich in Ordnung ist, dass ich sie teile. Ja, und ach, ich habe innerhalb dieser eineinhalb Jahre, seitdem ich jetzt meine Tochter verloren habe, so viele Dinge erlebt, so viele Dinge gehört oder so viele Dinge mitbekommen, wo ich mir wünschte, ich hätte sie nie mehr mitbekommen. Ich wünschte mir, diese Dinge, die passieren auf dieser Welt, dass es sie überhaupt nicht gibt. Wir sind leider zu viele, wenn es um Sterneneltern geht und jeder definiert der Sterneneltern irgendwie anders. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist jeder Verlust, egal ob es das eigene Kind ist. Ich möchte behaupten, dass es das Schlimmste ist, sein eigenes Kind zu verlieren, einen Verlust hat in jeglicher Form, egal wie, einfach das Schlimmste ist. Man macht so weiter, man hängt sich wieder irgendwie ans Leben, aber die Trauer ist eigentlich wie so eine Depression, eine Last auf den Schultern des Menschen. Sie kommt immer schleichend, sie ist immer dann da, wenn man sie nicht braucht. Ich finde mich selbst oft in Situationen wieder, wo ich alleine im Auto sitze und ich heule. Morgens, abends, wenn ich in die Arbeit fahre und wieder zurückfahre. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie koche, dann fange ich an zu heulen, weil mir irgendwie die Trauer so richtig reintrischt. Ostern, Geburtstage oder besondere Tage und auf einmal ist dann diese schwarze Wand da. Diese schwarze Schleier, von denen ich immer gesprochen hatte, wenn ich an Kinder gedacht habe, um eigene Kinder gedacht habe, diese schwarze Schleier, das schließt sich über meine Augen und ich muss dann kurz mal so Luft holen und dann kommt dieser Knoten in den Hals. Und du denkst dir so, scheiße, ich brauche gerade eine Sekunde. Und oft ist es so, dass ich Tränen in den Augen habe und jemand will irgendwas von mir oder redet mit mir. Und ich merke eigentlich, dass ich ganz woanders bin und dass ich meine Augen irgendwie mit Wasser füllen, mit Tränen füllen und ich eigentlich nicht stoppen kann. Aber ich irgendwie die Kurve kriege und jedes Mal irgendwie stoppe, dass diese Tränen nicht rauskullern. Dieser schwarze Schleier, so wie ich ihn nenne, ist einer der schwierigsten Lasten, behaupte ich jetzt von mir selber, die man mit sich tragen kann, die man mit sich trägt, den aber niemand sieht, den niemand so wahrnimmt und wo niemand so das Gefühl hat, man hört es, glaube ich, an meiner Stimme, ich rede, also jetzt kommen mir wieder die Tränen, niemand, der irgendwie, das sieht keiner. Jeder sieht nur das Äußere, jeder sieht irgendwie dich als Person und jeder ist der Meinung, hey, denen geht's wieder besser. Die funktionieren wieder, die haben wieder einen Alltag und die machen dies und jenes. Und eigentlich, auch wenn ich gerade lache und mit so Abend esse oder irgendwie einen Ausflug machen oder eine Reise machen, dann gibt es so Momente, und ich glaube, ich spreche viele für Leute, die eine Trauer in sich tragen, die den Moment zerstören. Ich war vor kurzem wo eingeladen. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich habe seit längerem mal wieder Alkohol getrunken. Und am nächsten Tag war ich alleine, also fast den ganzen Tag, abends dann nicht mehr. Und am Abend habe ich geheult. Aber ich habe davor den ganzen Tag schon geheult. Ich hatte nämlich Schuldgefühle, dass ich Spaß hatte. Ich hatte Schuldgefühle, dass es mir wieder irgendwie gerade in dem Moment so gut geht, dass ich das Leben genossen habe. Und ich dachte mir, wie kannst du nur das Leben genießen? Wie schaffst du das überhaupt? Wie traust du dich das eigentlich, das Leben gerade zu genießen? Spinnst du? Aber das ist nun mal die Trauer, die, glaube ich, die nicht sichtbar ist, aber die jedes Mal mit sich zieht. Und das, was am meisten mich nervt ist, und das muss ich dazu sagen, sind Leute, die meinen, sie müssen mir Tipps geben und Tricks geben und mach das nicht und tu das nicht und lass dich nicht gehen. Halt die Fresse. Das ist so mein Standardwort. Halt einfach die Fresse. Du hast keine Ahnung, was ich durchmache. Du hast keine Ahnung, was mich begleitet. Deswegen respektiere einfach meine Art und meine Weise. Das war jetzt eine lange Einführung, aber ich wollte das mal so mal in die Runde werfen, sozusagen. Hey, das sind so momentan meine Gedanken. Das ist sogar meine Einleitung. Das ist gerade das, was ich erzählen will. Und ja, jetzt starte ich mit meiner Geschichte, denn ich glaube, es ist an der Zeit, darüber zu reden. Wie jeder weiß, ich bin gebürtige Deutschtürkin und lebe seit über fast schon 5 Jahren in Oberösterreich. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich gefragt worden bin, hast du das bereut, sagte ich mir ja. Ich bereue es so sehr, in dieses Land gekommen zu sein, obwohl dieses Land eigentlich überhaupt nichts Schlimmes ist. Ich liebe Österreich. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich das irgendwann mal von mir selber aus sage, aber ja, ich liebe Österreich. Und heute sage ich, hey, ist eine der besten Entscheidungen, die du getroffen hast. Nicht nur privat, beruflich, sondern auch für die persönliche Weiterentwicklung. Wäre ich vielleicht in meinem schönen Dorf geblieben, wäre ich vielleicht nicht heute der Mensch, der ich bin. Vielleicht hätte ich die Dinge nicht erlebt, die ich erleben muss. Und es gibt ein türkisches Wort. Ich liebe dieses türkische Wort, das heißt Kader. Und das ist ja sowas wie dein Schicksal oder Schicksal. Und ja, ich sage mal, mein Kader und ich. Ich weiß nicht, warum ich es männlich glaube. Ich, es ist ein Frauenname, soweit ich weiß, sogar im Türkischen. Aber ja, so nenne ich meine Story oder meinen besten negativen guten Freund Kader. Ich danke dem Ort eigentlich, wo ich bestimmte Erfahrungen machen durfte. Aber die schlimmste Erfahrung meines Lebens habe ich hier gemacht. Ob ich überlegt habe, wieder zu gehen und alles zu verkaufen, ja, aber habe ich nicht gemacht. Nur ein paar andere Sachen. Wenn man mich fragt, wie war deine Schwangerschaft, erzähle ich immer davon, ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft. Die Leute, die mich jetzt persönlich kennen oder die mich schon länger kennen, die wissen ganz genau, man hat mir nicht angesehen, dass ich schwanger bin. Nur nach einer bestimmten Zeit hatte ich dann ein kleines Bäuchlein. Ich hatte eh schon ein bisschen zugenommen in der Zeit und die meisten Leute dachten sich so, okay, die ist einfach nur fett geworden, aber haben es mir nicht ins Gesicht gesagt. Und wie wir von unserem Kind erfahren haben, war im Krankenhaus. Mir ging es leider sehr schlecht und ich hatte vor 2018 hatte ich schon mal einen Knoten in der Brust und ich dachte mir, okay, es geht wieder los. Ich glaube, es ist wieder irgendwas nicht mit mir in Ordnung. Ich mache irgendwelche körperlichen Änderungen, die irgendwie nicht sein sollten. Und auf die Frage, ob ich schwanger sein könnte und mit dem Hin und Her, und auf einmal hörten wir einen kleinen Herzschlag. Ja, und diesen Herzschlag, den vergesse ich, glaube ich, nie. Ich glaube, mein Mann, jeder, der meinen Mann kennt, der weiß, was er für einen Hautton hat. Mein Mann war zum ersten Mal, glaube ich, weiß in seinem Gesicht. Das klingt jetzt ein bisschen rassistisch, aber jeder weiß, was ich, glaube ich, damit meine. Er war richtig blass. Und das ist für seine Verhältnisse eher weniger der Fall. Und das werde ich nie vergessen. Und dann ging eigentlich die schönste Zeit meines Lebens eigentlich los. Ich habe sofort meinem Arbeitgeber Bescheid gegeben, dass ich schwanger bin. Und ich habe gewisse Bluttests gemacht und jeden mit eingeweiht, wo ich in der Zukunft vielleicht fehlen oder irgendwie meine Position in der Arbeit, bla bla bla. Und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass ich leider nicht mehr so gut behandelt worden bin von gewissen Kollegen ab einer gewissen Zeit. Und dann dachte ich mir so, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn jetzt da mal die Pause kommt und ich da mal die Schwangerschaft genieße. Ich muss auch dazu sagen, wir haben meine Schwangerschaft sehr, sehr spät verkündet, weil ich hatte eine sehr, sehr schöne Schwangerschaft und wie gesagt, man hat auch nichts gesehen. Und nach haben wir es dann jeden, ich glaube genau 25. Woche, nein, 25. Das ist gelogen. 5. Monat, ich weiß nicht, welche Woche ist denn das? Ja, aber auf alle Fälle im 5. Monat, ich muss nochmal nachgoogeln, ich bin schon zu weit, zu viel zu raus aus diesem Thema, haben es jedem erzählt. Wir haben dann jedem gesagt, hey, ich bin schwanger. Ich habe meine Schwiegereltern noch nie so glücklich gesehen. Also ich habe die noch nie so schreien gehört. Meine Schwägerin hat zu mir gesagt, also nicht mehr bei uns. Also bei uns hat er sich nicht so gefreut, das sind der Schwiegerpapa und die Schwiegereltern. Und ich habe mich sehr wertgeschätzt gefühlt in dieser Zeit von bestimmten Menschen. Und ja, das Geschlecht zum Beispiel war mir eigentlich egal. Es war mir so egal. Ich weiß noch, wo ich einer Freundin das Kuvert gegeben habe, dass sie das Kuvert lesen kann, welches Geschlecht es ist, weil ich habe mir so eine Genderparty gewünscht. Ich so, ja, es hat aber keinen Stress und keine Eile. Also tut euch da jetzt nicht irgendwie unter Druck setzen. Und egal welcher Monat, das ist, geht auch kurz vor knapp. Sie hat noch während die das auf meinem Parkplatz war, im Auto das Kuvert geöffnet, damit sie weiß, was ich bekomme. Und ich war so schockiert, dachte mir so, okay. Und das Krasse ist, ich bin ein extrem geduldiger Mensch. Ich hatte von dem Ersttrimester-Screening das Papier da, wo auch das Geschlecht drinsteht. Also ich hätte einfach reingucken können. Habe ich wirklich nicht gemacht. Und als ich dann die Torte aufgeschnitten habe, die meine Schwägerin gemacht hat, also nochmal riesengroßen Applaus an sie, sie hat sich wirklich so heftige Mühe gegeben. Als ich das gesehen habe, hat mir die Welt gehört. Die Leute, die mich kennen, die wissen, ich habe kein gutes Verhältnis zu meiner eigenen Familie und ich möchte auch keinen Kontakt zu meiner Familie. Und nach dem Tod meines Kindes möchte ich gar keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. War das sehr, sehr wertschätzend von gewissen Leuten, wo doch eine Verwandtschaft dasteht, dass sie so sich Mühe gegeben haben, war wirklich wunderschön. Und ja, bis dahin war alles super. Und ich muss euch sagen, ich habe das Kinderzimmer eingerichtet. Ich Konsumopfer, habe alles aufgeräumt. Ich habe alles geputzt. Wir haben Bettchen aufgebaut. Ich habe diesen Priam-Kinderwagen gekauft, der ein halbes Vermögen gekostet hat. Und ich sagte, das will ich und dies will ich. Und ja, keine Ahnung, ich war so in meinem Element. Und ich dachte mir, du bist genau das, was ich brauche. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich war eher auf einen Jungen fixiert. Ich hatte eher einen Jungennamen als den Mädchennamen. Und ja, und kurz vor ihrer Geburt haben wir uns sogar für einen deutsch-türkischen internationalen Namen geeinigt, der wirklich, so wie im Deutschen, im Arabischen, also der hat wirklich überall irgendwie so eine Wurzel an sich und kommt auch im Koran sowie auch im Koran vor und in den christlichen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, ist er wirklich ein altdeutscher Name und ich war überrascht, dass es so einen Namen gibt und habe mich absolut darüber gefreut, dass wir so einen Namen gefunden haben. Und ja, ich war noch nicht ganz so von dem irgendwie überzeugt, aber so im tiefsten Inneren dachte ich mir, das ist der Name. Ja, so war meine Schwangerschaft, so war die Anfangszeit, so war die Gender-Reveal-Party und mit allem drum und dran. Und ja, im Beruf habe ich erzählt, also es war nicht so easy für mich. Und ja, was soll ich sagen? Und ja, dann kommen wir, dieses Thema Geburt, das ist für mich so, für manche Frauen ist das so, wow, das Schönste, was ich je erlebt habe. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube, dass diesen Frauen nicht. Ich glaube, dass diesen Frauen nicht, dass sie sagen, oh, die Geburt war so toll. Es gibt sicher Ausnahmen. Aber Schatzi, nein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine Geburt so schön ist. Ich überhaupt nicht. Also ich bin voll traumatisiert. Absolut traumatisiert, was dieses Thema eigentlich betrifft. Und keine Ahnung, weiß ich nicht. Also lass es mich wissen, wenn jemand sagt, boah, meine Geburt war so toll. Weil es fällt mir schwer, das irgendwie zu glauben. Und ja. Mein Gefühl und Bauchgefühl und Körpergefühl ist sehr gut. Schon immer gewesen, da ich chronisch eine Darmkrankheit habe. Und in dieser Zeit hat sich das Ganze irgendwie so entwickelt, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich wurde 30, kurz bevor meine Tochter geboren ist, und ich wollte immer schon meinen 30er am Meer verbringen, und das hat mir mein Mann erfüllt. Er hat gesagt, hey, das leisten wir uns noch und nehmen uns noch diese Zweisamkeit, diese Me-Time, bevor die Kleine dann da ist. Und ja, und wir haben uns darauf geeinigt zu sagen, okay, wir machen's. Und ich hatte aber schon bei der Buchung so ein kleines komisches Gefühl, und ich muss sagen, der Urlaub war echt toll, und ich habe gesagt, okay, sie bewegt sich nicht. Sie bewegt sich viel zu wenig, das ist nicht normal, ich spüre sie nicht mehr so gut. Ich habe meine Hebamme geschrieben und ich habe ihr erzählt, was los ist, und sie hat dann gemeint, hey, wo bist du denn? Ich habe gesagt, wir fliegen jetzt zurück, weil ich halte es nicht mehr aus. Und eigentlich kurz drauf habe ich eigentlich verstanden, dass sie sich jeden Abend eigentlich extrem bewegt hat in meinem Bauch. Und den Abend davor habe ich mir halt eingeredet, sie ist halt einfach ein bisschen ruhiger. Sie wächst ja auch, vielleicht braucht sie mal auch ihre Zeit. Und anscheinend war das nicht so gut. Also ich glaube, ich habe von Anfang an schon Probleme gehabt mit dem Fruchtwasser, so wie auch die Vermutung der Ärzte ist. Und das Thema ist, ich war dann in einem bestimmten Krankenhaus. Die haben dann gesagt, die Versorgung sieht gerade nicht so gut aus, Herzschlag, alles ist super in Ordnung, aber wir sind hier nicht das Fachgebiet. Ich bin aber auch ehrlich gesagt in dieses Krankenhaus gefahren, weil die Bereitschaft hatten genau an diesem Tag. Und ja, ich wurde dann mit einem Krankenwagen, wurde ich dann in eine andere Klinik gebracht, wo ich dann auch entbinden musste. Ich möchte nicht so krasse Sachen erzählen, ich möchte schon so Details geben, aber es war alles wirklich nicht ohne, und ich glaube, manche Sachen lasse ich bewusst aus, um Frauen, die vielleicht ja demnächst entbinden, die das hören, die vielleicht einen Kinderwunsch haben oder die schon länger diesem Kinderwunsch stecken oder vielleicht auch schon eine Fehlgeburt hinter sich haben, damit das nicht so krass rüberkommt, aber ich möchte auch nichts verschweigen oder nicht lügen. Ich wurde dann in ein bestimmtes Zimmer gebracht, es wurden dann die Oberärztin angerufen, irgendwie haben dann 3-4 Ärzte mich kontrolliert, dann wurde so ein bestimmter Abstrich gemacht, ob ich einen Blasensprung hatte. Alles wurde angesehen, angeschaut, und dann wurde ich in so ein Zimmer gebracht, und ich habe einfach scheiß Venen. Man hat dann versucht, mir eine Vene zu, also so ein wie nennt man das, Serum zu setzen, also so ein Katheter, und damit ich dann Infusionen kriegen kann. Und auf einmal stand ich dann da und dachte mir so, okay, ich bin viel zu müde, ich glaube, ich sollte mich ausruhen. Und genau in diesem Moment, nicht mal eine halbe Stunde später, ich hatte am Bauch etwas, also sprich, man hat das EKG angebunden an die Kleine, und dann hat es geheißen, es muss jetzt schnell gehen. Und mir wurde so viel Adrenalin verpasst, damit die Kleine am Leben bleibt. Und das Thema war, dass ich keine Ahnung habe, was in diesen Sekunden eigentlich passiert ist, aber doch total real dabei war. Man hat mir den BH aufgeschnipst, man hat mir irgendwelche Sachen verpasst, wie das Adrenalin, man hat meine Ohrringe runtergerissen, die eine hat mir den Tanga runtergerissen und mich von A nach B irgendwie geschoben, dass ich da liege. Und dann habe ich geschrien, es ist zu früh, ich so, es ist viel zu früh, ihr könnt sie nicht holen. Und dann sie so, doch, wir holen jetzt das Baby, sonst stirbt ihr beide, hat die Krankenschwester zu mir gesagt. Aber die Frau war selber fertig, ne? Also die ist auf mich halb draufgesprungen, die war kniend vor mir auf dem Bett und hat versucht, mich auszuziehen mit meinem Mann zusammen. Mein Mann wusste nicht mal, wo links und rechts ist, also der war selber total fertig. Was ist, so, was ist los? Und es ist zu früh, kann ich mit? Wohin bringt ihr sie? Und so lag ich dann im OP-Saal und ich muss ehrlich sagen, heute lache ich über mich selber, obwohl ich eigentlich nur, ich komme ursprünglich aus der Medizin, also ich habe über 8 Jahre Zahnmedizin gemacht, also ein bisschen kenne ich mich aus und wenn es um Notsituationen geht, glaube ich, schaltet das Hirn ab, sondern also schaltet irgendwie alles ab und es funktioniert nur noch dieser Überlebensinstinkt und ich habe in diesem Moment, habe ich einfach nur darum gebeten, das weiß ich noch, mich hat jemand desinfiziert, ich habe geschrien, ich so, bitte holt sie lebend raus, ich bin egal. Und dann kam der Anästhesistarzt, also ein bisschen dunkelhäutiger Typ, deswegen kann ich mich so voll an ihn erinnern und später habe ich auch seinen Namen gelesen und er hat gesagt, haben Sie irgendwelche Dinger? Haben Sie irgendwelche Nebenwirkungen oder haben Sie irgendwas oder haben Sie irgendwelche Unverträglichkeiten? Ich so, nein, ich habe mir diese Betäubungsmaske gepackt, weil ich wusste, es ist so dringend, ich habe keine Zeit, um Drama zu machen, habe ich mir das Teil selber aufgesetzt, damit ich in Narkose verfalle. Er hat mich dann einfach nur noch über den Kopf gestreichelt, hat meine Hand genommen und dann war ich weg. Und durch dieses ganze Adrenalin, was sie mir verpasst haben, sie wollten mich aufs Bett tun. Ich habe gesagt, lass mich los, ich springe selber rüber. Ich habe mich selber auf den OP-Tisch geworfen. Also ich habe mich gepackt und habe mich auf den OP-Tisch geworfen und habe gesagt, okay, nein, ich mache das selber, fass mich nicht an, mir dauert das zu lange. Und habe einfach versucht zu überleben, zu reagieren. Einiges ist leider falsch gelaufen, während ich betäubt war. Man hat versucht natürlich, mich am Leben zu erhalten und das Kind am Leben zu erhalten. In das Thema möchte ich nicht so tief hineingehen. Das ist mir etwas zu sehr sensibel und viel zu schwierig, darüber zu reden. Auf alle Fälle, wir haben es überlebt. Auch ich habe es überlebt. Und ich habe danach ausgesehen, als hätte ich einen Autounfall gehabt. Überall hatte ich blaue Flecken. Meine Äderchen sind geplatzt in meinen Augen. Ich hatte knallrote Augen. Meine Augen unter den die Tränensäcke waren grün und blau. Ich hab ausgesehen, als hätte mich jemand gefotzt. Wirklich, als hätte mich jemand geschlagen, so richtig auseinandergenommen. Und man kennt ja dieses Abfallen, dieses Zittern, diese Nachwehen. Und das war bei mir leider so stark. Und an das erinnere ich mich so ungern zurück. Und dann ging eigentlich so die richtige Hölle in meinem Leben los. Ich bin aufgewacht und das Erste, was ich gesagt habe, ist, also mein Mann lag neben mir, ich so, wo ist mein Kind? Ich so, lebt sie? Ist sie am Leben? Wo ist sie? Und dann hat er gesagt, bleiben Sie liegen. Ich so, was machen Sie da? Ich wollte aufstehen. Ich wollte wirklich aufstehen. Ich weiß, ich bin gerade von der Narkose wach geworden, war in diesem Aufwachraum. Ich so, ich will aufstehen. Ich muss hier raus, wo ist mein Kind? Mein Mann hat mich dann beruhigt, gesagt, hey, pass auf, wir gehen jetzt ins Zimmer, du wirst gleich gebracht und dann ist alles okay. Und dann habe ich gesagt, ich muss aufs Klo. Und dann haben die Schwestern gesagt, du musst nicht aufs Klo, du hast einen Katheter, es ist alles okay. Und man muss sich auch so denken, meine Tochter ist abends geboren, also die Nacht war dementsprechend auch sehr, sehr schwierig für mich. Also ich habe aber auch Gott sei Dank geschlafen, weil ich einfach so fertig war. Man hat mich dann zu meinem Kind gebracht und diesen Moment, werde ich nie vergessen. Ich habe dann gesagt, ich habe ihren Namen genannt. Ich sage, okay, ich bin's Mama. Sie ist so aufgeschrickt in diesem Moment. Sie ist so explodiert, mein Kind, und hat nach meinem Finger gegriffen. Und die Schwester, die hat das fotografiert. Und eigentlich hätte ich das 2024 auf meinen Arm tätowieren wollen, aber ich habe mich noch nicht getraut gehabt. Und ja, ich glaube, das wird demnächst mein nächstes Tattoo werden. Ja, diese Momente vergisst man nicht. Man weiß, wenn man da ist und ich möchte das auch mit dem Podcast auch gar nicht stoppen, weil es ist einfach die Realität, was passiert ist oder wie es passiert ist und was ich gemacht habe. Und deswegen schneuze ich jetzt einfach auch hier rein und tu und mach einfach weiter und ja, und dann ging so die nächste Hölle eigentlich weiter. Sie hatte diese Gelbsucht, das hat sie innerhalb eines Tages dann irgendwie verarbeitet, das ging dann irgendwie weg und Wir waren gute Dinge, nur hat man gemerkt, dass sie absolute Anfälle hat, die leider so schlimm sind, dass sie immer wieder eine Unterversorgung im Gehirn hat, so richtig epilepsiemäßig, und immer wieder mehr die Hirnströme nicht in Ordnung sind. Also sie war eigentlich schon hirntot. Und man glaube, ich hat das alles abgewartet, bevor man uns dann die Wahrheit sagt, ob sich das irgendwie bessert, ob was besser wird. Weil solche Frühchen sind ja so stark. Also man hat doch gesagt, es ist sowieso ein Wunder, dass sie überhaupt überlebt hat und ich auch. Und deswegen, ja, sollen wir uns da irgendwie, keine Ahnung. Was ich so ein bisschen krass fand, ist, dass die Ärztin halt gemeint hat, sie hat so ein bisschen rumgetan, ich so, rede einfach Klartext mit mir. Ich so, sag einfach, was Sache ist. Das war so am dritten Tag. Und am dritten Tag sind die Hormonabfälle, glaube ich, einer Frau am schlimmsten. Und ich glaube, jedes Frühchenmama weiß Bescheid, abpumpen, pumpen, Milch, dies, das. Und man muss auch sagen, die zwei Tage davor habe ich leider, das haben anscheinend viele Frauen oder viele Menschen nach einer Bauch-OP, war ich teilweise gelähmt durch einen Nerv, meine rechte Hand. Das war eine Art Verspannung oder irgendwie, keine Ahnung, also das sollen, viele Leute sollen da irgendwie eine Beschwerde drüber haben, dass das irgendwie dann passiert. Und ja, man hat mich so betäubt, weil ich hatte solche Schmerzen, das sind die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, plus diese scheiß Neben, also diese Nachwehen. Und das war so schlimm für mich, diesen Schmerz. Und ich konnte mich teilweise gar nicht mehr auf mein Kind irgendwie konzentrieren, weil ich habe im Stehen, ich konnte nicht mehr liegen. Also ich bin gestanden. Ich habe es einfach nur ausgehalten. Aber ich war so müde von diesen Medikamenten, dass mein Arm ist taub. Weißt, ich muss aufs Klo, ich kann nicht. Also ich so, brauche jemanden, der mir den Arsch abwischt, weil es funktioniert eigentlich irgendwie nicht. Und dann sagt man mir am dritten Tag auf Nacht, sagt die Ärztin, wir müssen reden. Der Oberarzt schaut sich das auch gleich an, sieht nicht gut aus. Dann sind wir ins Zimmer und dann sagt der Arzt, es tut mir so leid, aber es wird nicht funktionieren. Ich bin ausgeflippt in diesem Zimmer. Ich bin ausgeflippt. Ich habe zum Arzt gesagt, was laberst du, Alter? Ich so, was laberst du überhaupt? Ich habe den Arzt teilweise schon beleidigt und es ist mir halt irgendwie auch nicht aufgefallen, wie mein Kind überlebt nicht. Ich so, ihr Zimmer ist fertig, alle freuen sich auf sie, sie muss mit nach Hause. Ich so, was für tot. Ich so, sie sagen mir jetzt wirklich, dass mein Kind stirbt. Und er so, ja, so leid es mir tut, wir warten auf den Oberarzt, keine Ahnung, bis morgen früh. Und dann entscheiden wir. Und die Nacht war grausam. Ich habe meine Schwiegereltern angerufen. Ich hatte meine Eltern angerufen, weil ich wusste, es sieht nicht gut aus. Jeder, der weiß oder jeder, der mich kennt, der weiß, ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern, aber ich habe es zuliebe zu meinem Kind getan. Aber meine Eltern haben meine Tochter nicht mehr lebend kennengelernt, worüber ich heute sehr froh bin, weil ich im Nachhinein leider bereut habe, dass ich meine Eltern überhaupt angerufen habe. Und ja, meine Eltern wussten auch nicht, dass ich schwanger bin. Das habe ich, glaube ich, nie so erwähnt. Und das Thema ist, der Oberarzt hat am nächsten Morgen zu mir gesagt, du musst dein Kind begleiten. Du wirst das bereuen, wenn du dein Kind nicht mit in den Tod begleitest. Du wirst das bereuen. Und ich dachte mir sowas, nein. Ich so, bitte machen Sie einfach schnell, damit das schnell vorbeigeht. Denn er so, bitte reißen Sie sich jetzt zusammen, wir müssen das jetzt durchstehen. Und dann dachte ich mir so, nein, ich will das aber nicht. Ich möchte das doch gar nicht. Ich will gar nichts davon. Ich will einfach, dass mein Kind lebt und ich will mein Kind mit nach Hause nehmen. Und der Arzt hat wirklich auf uns eingeredet, damit wir dann irgendwie auch verstehen, was wirklich Sache ist und was da eigentlich so abgeht. Ja, aber wie willst du das verarbeiten, wenn dir jemand sagt, dein Kind ist eigentlich schon klinisch tot? Dein Kind wird, das ist nicht mehr möglich, sie ethisch und körperlich irgendwie so am Leben zu erhalten. Wie geht man damit um? Wie, keine Ahnung, wie, Wie schluckt man das? Zu mir sagen immer die Leute, ja, ich glaube, ich hätte das nicht überlebt. Oh doch, Schätzchen, du hättest es überlebt. Ich habe es ja auch überlebt. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich kann mich nur selbst umbringen. Und das tue ich nicht. Also deswegen, bitte lass diesen Satz immer wieder. Und keine Ahnung, wir möchten kein Mitleid. Ich möchte gar kein Mitleid, überhaupt nicht. Oder nicht, oh, die Arme, das geht gar nicht. Aber ja, die Nacht davor war die reinste Hölle. Wir sind in dieser Nacht, bin ich durchgedreht. Ich habe die Schwester darum gebeten, dass sie mir bitte ein Medikament gibt, dass meine Brust aufhört, weil ich habe sich pumpe hier gerade Milch für ein totes Kind. Also ich produziere gerade Milch. Also ihr habt mich gedrungen, ihr habt mich gedrillt, dass ich meine Brust massiere, dass da Milch rauskommt und ihr habt mich gezwungen. Ich so, ich will das alles nicht mehr. Sie hat gesagt, ich kann das nicht. Wir warten jetzt auf die Ärztin. Sobald sie da ist um 7 Uhr morgens, bitte ich sie, dass sie reinkommt, sie mit ihnen redet. Und wir haben die Nacht gar nicht geschlafen. Wir waren alle 2-3 Stunden in dieser Nacht auch bei meiner Tochter. Mein Mann hat sie getauft. Und wir wurden gefragt, ob ein Pfarrer vorbeikommen soll, dass sie getauft wird. Die haben gesagt, nein, wir sind, mir wäre es wurscht gewesen, ob sie christlich oder muslimisch getauft wird. Ich bin ehrlich, denkt da ein bisschen anders. Für mich ist Gott eins. Und für mich ist Religion eins, so tick ich. Mein Mann hat gesagt, er würde ihr gerne den Namen geben. Und mein Mann hat im Islamischen sich gewaschen, so wie sich gehört, das Gebet aufgesagt und ihr ins Ohr den Namen geflüstert. Und das sollte eigentlich mein Schwiegerpapa machen. Also sie wollte eigentlich meinen Schwiegerpapa fragen, ob er das machen möchte, aber leider kam es nicht dazu. Und ja, und dann ging es eigentlich weiter mit dem nächsten Tag und man hat uns dann nochmal bestätigt, das wird nicht hinhauen, sie ist nicht, ohne Maschinen ist sie nicht überlebensfähig und ja, uns hat ein Ärzteteam begleitet, also ein Arzt und eine Krankenschwester im wechselnden Dienst und ich habe darum gebeten, nicht alleine gelassen zu werden. Ich habe gesagt, ich habe Angst. Ich weiß nicht, vor was ich Angst habe, aber ich habe Angst, weil ich die Kontrolle nicht darüber habe, was hier gerade passiert. Und wörtlich gesehen, unser Kind ist in unseren Armen gestorben. Meine Tochter hat den Finger von meinem Mann noch gepackt. Die Maschinen wurden abgeschalten, mein schönes Kind. Und ich habe nur noch auf die Uhr gesehen, damit das endlich aufhört. Obwohl die Uhr mir gar nichts sagen kann, ihr müsst euch vorstellen, ich stehe da. Viele Details lasse ich, wie gesagt, aus, aber dieses Detail, da wird man beim Werkbuch bezahlt. Das Ganze ist, mein Mann hat die Hand von meinem Kind nicht losgelassen und ich habe gesagt, ich muss kurz aufstehen und ich muss kurz Milch pumpen, weil meine Brust explodiert und ich komme gleich, aber dieses gleich könnte auch sein, dass in dieser Sekunde mein Kind stirbt, also komplett weg ist und ja, gegen Nachmittag ist dann meine Tochter verstorben, in unseren Händen sozusagen und ich wünsche das niemandem, was wir durchgemacht haben. Niemanden. Niemanden wünsche ich das. Ich wünsche niemanden, dass er diesen Schmerz, diese Einsamkeit, dieses Verlassenwerden von jeglichen Energien, von jeglicher Kontrolle und diese Trauer. Ich wünsche das wirklich niemandem, dass das irgendwer durchmachen muss, was ich erlebt habe. Auch wenn jemand ist, der mir was Schlechtes irgendwie wünschen würde, ich wünsche mir vom tiefsten Herzen, dass das wirklich keiner erleben muss, was mir passiert. Und das Schlimme ist, nachdem meine Schwiegereltern oder meine Schwiegermama uns gesehen hat, hat meine Schwiegermutter einen Herzinfarkt bekommen, also einen Schlaganfall, Entschuldigung. Und es war ein kleiner und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich meine Schwiegermutter blöd angemacht habe. Ich habe zu meiner Schwiegermutter gesagt, ich so, geh sofort ins Krankenhaus. Ich so, noch einen Scheiß packe ich nicht. Ich so, hau ab. Und ich liebe meine Schwiegermutter. Ich habe zu ihr gesagt, ich so, bitte geh. Ich so, bitte geh, weil wenn jetzt noch irgendjemandem was passiert, dann drehe ich durch. Weil noch mehr Scheiße packe ich nicht. Und sie hat es mir nicht übel genommen, ich ihr auch nicht. Und sie ist dann gegangen und meine Schwägerin hat sich um sie gekümmert. Also, und dann hat sich halt herausgestellt, dass da so ein kleiner Schlaganfall war. Und das hat sich dann leider auch verschlechtert. Sie war dann noch ein paar Tage im Krankenhaus. Und ja, was soll man dazu sagen? Und wir sind nach dem Tod unserer Tochter im Krankenhaus nach Hause gefahren. Ohne Kind. Meine Eltern sind dann hochgekommen, mein Onkel war auch dabei. Und ich habe nur noch Mama geschrien. Und dann wussten meine Eltern eh, was passiert ist. Dass es vorbei ist, dass mein Kind nicht mehr lebt. Und jeder wusste nicht mehr, was er tun soll oder was er machen soll. Und ich war so in meiner Trauer, in so meiner Trance. Ich musste mir ja noch eine Pumpe besorgen. Eine Milchpumpe, weil ich hatte ja nichts daheim. Und mir dann noch eine Milchpumpe besorgt. Und alle waren dann irgendwie bei uns zu Hause. Und ich habe dann alle auch, wir haben was gegessen, eine Kleinigkeit, damit es mich nicht zusammenhaut. Das weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, es tut mir jetzt leid, aber ich möchte bitte alleine bleiben. Es bitte geht. Und zwei Leute sind bei uns zur Übernacht geblieben. Die sind dann da geblieben und sagten, wir stören euch nicht, bleibt ihr einfach da. Und wenn es ist, gehen wir auch. Und das wird dann respektiert. Und das Schlimme ist, dass keiner wusste ja, dass ich schwanger bin. Und keiner hatte eine Ahnung, was eigentlich gerade in meinem Leben gerade so abgeht. Und davor hatte ich ja noch so sexy Urlaubsfotos gepostet, wie ich meine Geburtstagstorte auspuste und wie ich was mache. Und hab dann, ein, zwei Leute wussten dann davor Bescheid, dass ich entbunden hatte. Ich habe um Gebete gebeten, dass man für uns betet und dass man spendet, dass man bitte im Namen für meine Tochter spendet und dass man, also das macht man im Islam so, dass bitte aus dem Koran gelesen werden sollen und alle waren schockiert, die nicht wussten, dass ich überhaupt schwanger war. Und ich kann es den Leuten auch nicht übel nehmen, dass sie es nicht wussten, dass ich schwanger war, aber diese Nachricht habe ich in diesem Zustand dann noch verfasst und ja, das weiß ich noch. Und ich danke meinem Schwiegerpapa heute noch. Mein Schwiegerpapa hat meinem Vater die Beerdigung geplant. Ich habe gesagt, mir ist das egal. Ich möchte nur, dass mein Kind in Linz beerdigt wird. Also ich wohne ja in Linz und habe auch vor, mein Leben lang in Linz zu bleiben, allein wegen dem Grab meines Kindes. Und habe darum gebeten, dass es bitte hier ist. Und die haben das so schön organisiert. Also ich bin meinem Schwiegerpapa sehr, sehr dankbar, dass er da irgendwie alle Wege in die richtige Richtung gelitten hat, dass das halt irgendwie auch funktioniert hat. Und ja, ich bin diejenige, die kurz nach ihrem 30er ihr Kind geboren hat, verloren hat und an ihrem Hochzeitstag ihr Kind beerdigt hat. Und für manche Leute ist es so, boah, wie viel Schicksal denn noch? Ja, das ist anscheinend mein Schicksal, mein Kader, wie ich am Anfang gesagt habe, anscheinend soll das so sein. Anscheinend muss ich das alles erleben, aber die Frage bleibt, warum muss ich das alles erleben? Am Tag der Beerdigung war es der wärmste Sommertag, glaube ich, 2024. Und ich bin verreckt. Kaiserschnitt, es ist heiß, meine Nerven sind am Ende, ich bin komplett zerstört, mein Mann ist fertig und dann standen wir da beim Grab und dann habe ich nur noch gesehen, wie der kleine Sarg meines Babys da vorne liegt und man betet. Ich glaube, noch so ein schlimmer Moment in meinem Leben ist, dass mein Mann vor meinen Augen den Mini-Sarg selber ins Grab gelegt hat. Ich glaube, wenn man solche Dinge erlebt, sind manche Leute Probleme. So leid es mir auch tut. So sinnlos. Ihr seid so dumm. Ihr wisst nicht, was eigentlich los ist. Und einerseits bin ich so dankbar, dass ich mein Kind habe so mit Würde beerdigen können, dass mein Kind ein wunderschönes Grab hat, weil wenn ich sehe, was heute in der Weltgeschichte los ist und dass Leute in Mülltüten aufgrund irgendwelcher Anschläge ihre Angehörigen in Plastiktüten mit sich mitschleppen und irgendwie versuchen, ein Grab zu errichten, schäme ich mich, dass ich manchmal sage, oh, warum und wieso? Und sei nicht mehr, sei dankbar dafür, dass du so ein Leben führst, wie du führst, reißt dich zusammen. Trotzdem hätte ich gerne gehabt, dass ich das alles nicht erleben muss und dass ich das alles nicht mitsehen muss. Was ich meinem Mann noch groß hochlobe, ist, mein Schwiegerpapa hat irgendwelche Verwandten eingeladen zu dieser Beerdigung, obwohl wir das nicht wollten. Und mein Mann hat diese Verwandten weggeschickt. Unverschämterweise wurde dann auch noch behauptet, dass wir unverschämt sind, weil wir Leute weggeschickt haben. Nein, verdammte Scheiße, macht das, was ihr wollt, wenn es für euch sich richtig anfühlt. Und ich sag mal so, die Leute haben sich dann nie wieder bei uns gemeldet. Ist nicht schlimm, ich habe sie eh nie gemocht. Ich hoffe, sie hören das. Und die wurden dann nach Hause geschickt und wir haben unsere Beerdigung abgehalten. Davor habe ich und mein Mann am Vormittag noch über 40, 50 weiße Rosen gekauft. Ich liebe weiße Rosen. Weiße Rosen sind für mich, ich kaufe mir auch immer weiße oder rosene Rosen, sind für mich die Farbe der Reinheit. Für mich ist die Farbe weiß, ich liebe weiß. Keine Ahnung, ist das psychopathisch? Ich weiß es nicht. Ich liebe weiße Rosen. Und ihr Grab, ich habe jeden am Grab habe ich eine Rose in die Hand gedrückt, manchen zwei, und habe dann gesagt, hey, bitte verabschiedet euch. Und mein wunderschönes Mini-Baby. Und jeder fragt mich immer, wen sieht sie ähnlich? Meine Tochter ist die Kopie von mir, die Mischung zwischen meinem Mann, meiner Mutter, und sie hat die Lippen von meinem jüngsten Bruder und das Seitenprofil von meinem Mann und von meiner Mama gemischt. Das ist so crazy, aber obwohl sie noch so klein war, habe ich schon sehen können, wem oder was sie ähnlich sieht. Und ja, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich gut gemacht, wunderschönes Baby gehabt. Ich habe sie ja immer noch in meinem Herzen, aber es tut weh, Leute. Es tut so weh, wenn man sein Kind nicht mehr bei sich hat. Es tut so weh, wenn man andere Leute sieht, wie in die Kinder in ihrem eigenen gewissen Alter sind, wo eigentlich mein Kind auch in diesem Alter sein sollte, tut es manchmal echt sehr weh. Aber ich habe dann noch mehr Liebe für diese anderen Kinder. Manche würden sagen, spinnst du, warum? Nein, aber ich empfinde dann noch mehr Liebe für diese Kinder oder für meine Nichten oder für meinen Neffen. Ich denke mir so, Gott sei Dank gibt es wenigstens euch hier lebend. Es klingt zwar echt blöd, aber wenigstens haben wir euch noch und können eure Kindheit wenigstens miterleben. Ich muss ehrlich noch so ein Thema ansprechen, was, glaube ich, schon öfters erwähnt habe, wo ich mir einfach so denke, so am liebsten hätte ich das komplett ausgebaut, aber das gehört nun mal auch dazu. Und vielleicht ist es auch für manche Leute jetzt besser zu verstehen oder zu nachvollziehen, was ich eigentlich überhaupt überlebt habe. Und ich muss euch jetzt sagen, auch wenn bestimmte Themen jetzt dabei waren, die ganz krassen Sachen habe ich rausgelassen, weil sie mir zu intim sind, aber es gibt Themen immer, das glaube ich, habe ich schon mal erwähnt, wenn ich am Grab meines Kindes stehe, ich verzeihe niemanden. Ich verzeihe weder meiner Familie, ich möchte zum Beispiel gar keinen Kontakt mehr zu meiner Familie haben, ich verabscheue es. Jeder hat sich den Text, den ich zusammengefasst habe, so zusammengereimt und damit gemeint, man kann sich nicht mehr bei mir melden. Ich glaube, ich habe das jetzt auch schon öfters erwähnt. Ich habe halt darum gebeten, hey, ich habe gerade entbunden, ich stecke gerade in der Trauer, ich hatte einen Kaiserschnitt, ich so, bitte ruf nicht ständig an, schreibt mir, wenn ihr uns sehen wollt, und ich melde mich zurück. Und Leute, die sich gute Freunde oder beste Freunde genannt haben, ihr seid Abschaum. Und ich hoffe, dass sie sich das anhören, weil ich weiß, ich werde gestalkt, ihr seid für mich Abschaum. 99% meiner Familie, ich verzeihe niemandem etwas. Ich habe gesehen, dass ich keine Familie habe, indem ich gemeint habe, dass ich eine Familie habe. Wir sind eine riesengroße Familie, mütterlich und väterlicher Seite. Ihr seid für mich alle nur noch Abschaum. Ich finde es absolut traurig, dass man, wenn man Cousin oder Cousine oder Tante oder Onkel ist, dass man es nicht mal schafft, menschlich anzurufen und sagt, hey, in einem Monat, wenn es dir besser geht, würden wir gerne vorbeikommen. Das haben viele nicht geschafft. Und ich rechne es hoch an die Familien mit Angehörigen, die es geschafft haben oder Freunde, die das geschafft haben, sich zu melden. Ich habe mit vielen Leuten den Kontakt abgebrochen von Leuten, wo ich dachte, hey, das sind meine Freunde, ihr seid auch Abschaum. Also so, ich rede ganz offen darüber, ich kann das nicht, kann nicht schweigen. Ich bin einfach zu ehrlich für diese Welt und ich werde niemals die Klappe halten, nur damit es jemand anderes besser geht. Und ich habe zu vielen Leuten keinen Kontakt mehr. Viele Leute haben mitbekommen, dass mein Kind verstorben ist. Viele haben das durch Zufall mitbekommen, dass meinem Kind etwas passiert ist. Und viele haben mitbekommen durch meine Familie, was passiert ist. Und ich weiß, dass meine Tante auch viel in die Öffentlichkeit getragen hat, was ich absolut nicht in Ordnung finde. Und wenn man Freunde und Familie hat, die einem nicht unterstützen, die es nicht schaffen zu funktionieren, dann hat man die falschen Leute um sich. Blut ist dicker als Wasser. Ja, aber Wasser ist manchmal klarer. Ich hatte Freundschaften, die waren am Anfang für mich da und auf einmal waren sie verschwunden. Ich hatte Freundschaften, die waren nur zur Show da. Ich hatte Leute, die haben mein Haus gestürmt, haben Essen vorbeigebracht, sie haben voll was vor die Tür gelegt, sie haben für uns gekocht und es war dann irgendwann zu viel, dass wir sogar in die Nachbarschaft Essen verteilt haben. Ich habe gesagt, ich habe so viel Essen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und manche Leute haben es nicht mehr geschafft, eine Karte zu schicken. Es gibt Themen, ich könnte stundenlang darüber reden, wie asozial Menschen zu mir waren. Dinge, die mir im Alltag passiert sind, die mir an der Kasse passiert sind, wo ich mir denke, so, was ist falsch mit euch? Leute, die mir von früheren Zeiten einfach wie Just for Fun auf Instagram gefunden haben und die mir geschrieben haben, ich dachte mir so, wow. Ihr kennt mich eigentlich nur aus der Schule. Und wir waren nicht mal in derselben Klasse und ihr könnt mir schreiben und das schaffen nicht mal Leute, mit denen ich seit Jahren befreundet war. Du Stück Scheiße, Alter. Also das packe ich halt überhaupt nicht, dass die Leute so falsch. Ich habe durch den Tod meines Kindes gelernt, nochmal anders Nein zu sagen, Prioritäten zu setzen. Ich habe auch ein, zwei Menschen verziehen, weil sie selber in schwierigen Situationen waren. Aber ich habe mich ausgekotzt. Ich habe deren Meinung richtig ins Gesicht gesagt. Ich habe mich nicht zurückgehalten. Und ich bin ehrlich, diejenigen, wenn sie das nicht verkraftet hätten, was ich von mir gegeben habe oder wie ich mich gefühlt habe, dann sind diese Menschen sowieso nicht die richtigen für mich gewesen. Ich habe jetzt vielleicht 3 gute Freunde und das reicht mir komplett aus. Und ich merke, dass dieser Überschuss an Familie, ich komme einer Familie, die ist sehr bekannt und bin froh, dass ich da nicht mehr irgendwie dazugehöre. Ich möchte das auch gar nicht mehr sein. Ich bin voll, voll froh darüber. Am Ende bin natürlich ich die Böse, weil ich will ja den Kontakt nicht mehr. Aber was hast du als Tante gemacht? Was hast du als Onkel gemacht? Was hast du als Verwandte, als Cousine, als Freundin gemacht, dass du vermisst werden sollst oder dass du geliebt werden sollst? Ich stelle mir immer diese Frage bei meinen Nichten, bei meinen Neffen oder bei meinen Familienmitgliedern. War ich dem gerecht? Warum sollte mich denn meine Nichte oder meine Neffe anrufen? Bin ich das denen so viel wert? Gebe ich ihnen diese Anerkennung und diese Liebe zurück, damit wir diese Kinder auch diese Anerkennung oder diese Liebe zurückgeben? Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, den ich so gelernt habe, in dem nochmal die Wertschätzung ganz anders zu legen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hab dann eigentlich auch nach einer Zeit so bemerkt, ich bin alleine. Ich war wirklich ein kompletter Pflegefall mit meinem Arm. Ich hätte so viel Unterstützung gebraucht. Ohne Scheiß, ich hätte so viel Hilfe gebraucht, ich hätte so viel Unterstützung gebraucht, ich hätte Menschen gebraucht, die mir zuhören, die für mich da sind, aber keiner hat es irgendwie so richtig gepackt. Ich verstehe, dass es eine absolute Überforderung ist für den Gegenüber. Ich möchte das nochmal erwähnen. Ich weiß, dass das total schwierig ist, zu sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber es zu sagen, ich kann damit nicht umgehen. Wenn du etwas brauchst, bitte melde dich. Du wirst dich nicht melden. Aber allein diesen Satz zu hören, bedeutet für mich immer, ich bin alleine, weil ich melde mich niemals. Ich mag eher, wenn dann aktiv, wenn man sagt, hey, ich kann damit nicht umgehen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Kann ich dir etwas bringen? Kann ich dir das tun? Oder bring einfach ein Päckchen vor die Tür. Das ist so easy. Und das haben nicht mal die meisten Leute geschafft, die eigentlich tagtäglich an meinem Esstisch gesessen sind. Und das hat mich wirklich, was Menschen betrifft, nochmal anders ruiniert. Ich bin ehrlich zu euch. Und das hat für mich nochmal gezeigt, wie egoistisch, wie selbstsüchtig und wie asozial Menschen sein können, wenn sie mit etwas überfordert sind. Ich glaube, dazu habe ich eh eine Folge gemacht, noch eine andere Folge. Es ist so leicht, Menschen eine kleine oder gute Geste zu machen. Es ist nicht schwierig, Leute. Es ist wirklich nicht schwierig. Echt, also ich bin so verletzt, glaube ich, deswegen ziehe ich es auch in die Länge. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal ist ein kleiner Kreis, glaube ich, das Wertvollste, was man haben kann. Ich hatte total die Schwierigkeiten, wie soll ich das sagen, normale Menschen zu finden, wenn es um meine neue Berufsfindung ging, sage ich jetzt mal. Ich habe halt dann früh verstanden, ich muss mein Leben komplett ändern. Ich möchte meine Arbeitsstelle ändern, ich möchte alles ändern. Ich würde am liebsten das Haus verkaufen, da hat mich mein Mann überredet, hat gesagt, nein, wir verkaufen nicht das Haus. Ich habe aber wirklich fast 80-90% von unserem Haus eigentlich verkauft oder neu geholt. Alles Mögliche, was wir halt besitzen und neu irgendwie aufgestellt, und ich bereue es nicht. Also es hat mir sehr, sehr gut getan, räumlich, innerlich, äußerlich habe ich mich sehr verändert, und es hat einfach nur gut getan zu sagen, hey, ich splitte das. Aber beruflich als Frau, als Mutter, dürfte ich mir die schlimmsten Sachen geben in Bewerbungsgesprächen, wo ich mir wirklich die Frage gestellt habe, warum? Warum? Ich hätte vielleicht mein Kind nicht erwähnen sollen. Und ich habe zum Beispiel bestimmte Dinge dann nicht mehr erzählt, weil ich nicht mehr wollte, dass die Menschen wissen, dass ich eine verwaiste Mutter bin. Aber das sieht man ja auf Sozialnachweisen und bla bla bla. Also dachte ich mir, mache ich das nicht mehr. Und an zweiter Orten habe ich das nicht erwähnt, weil das letzte Bewerbungsgespräch davor wurde ich gefragt, ob ich Schuldgefühle habe, dass mein Kind verstorben ist. Und das war bei mir so der Wendepunkt, dass ich zu mir selber gesagt habe, bis hierher und nicht weiter. Es reicht. Also das lasse ich noch so gelten, aber jetzt ist wirklich Schluss. Und jetzt gehe ich auch in die Öffentlichkeit. Ich mache meinen Podcast. Das war dann wirklich so der Punkt, wo ich sage, ich mache das jetzt, ich rede jetzt, ich gebe Interviews. Ich helfe, ich tue, ich mache. Und dann habe ich auch beschlossen, ich mache Kindergräber. Und heute, meine Damen und Herren, kann ich das langsam umsetzen, was ich auch vorhatte. Und ja, manchmal denke ich mir, ich hatte Glück mit bestimmten Menschen, die ich nach dem Tod meines Kindes miterlebt habe. Und ich hatte leider auch wieder voll den Pech nach dem Tod meines Kindes, wie ich was erlebt habe, aber das ist nun mal die Realität. Das ist wirklich die Realität. Ich finde es immer so cool, wenn dann die Leute sagen, was? Was ist passiert? Und wie ist das? Oh mein Gott, entschuldige, ich wusste das nicht und tut mir leid, dass ich das gefragt habe. Kein Problem, woher sollst du das wissen? Weil wenn man mich so sieht, glaubt man nicht, dass ich so eine Hardcore-Geschichte hinter mir habe, aber das, glaub, das bin ich. Und zwei Personen haben mir gezeigt, dass ich okay bin für das, dass ich wer ich bin und dass ich gut bin, so wie ich bin. Und wenn das zwei Leute zu mir nochmal sagen, auf eine andere Art und Weise, die in einer ganz anderen Position zu mir stehen, hat mich das so glücklich gemacht. Und ich glaube, ich war noch nie so dankbar über bestimmte Dinge oder Sätze, die ich gehört habe. 2025 ist bald zu Ende und ich durfte nochmal dieses ganze Jahr, diese eineinhalb Jahre fast, in Trauer irgendwie ganz, ganz anders erleben. Und heute denke ich mir so, ich bin dankbar über das Jahr, aber es reicht jetzt. Also es darf jetzt gehen, das Jahr 2025. Und dieses Jahr raste ich auch an Weihnachten aus und an Silvester aus. Und ich schmücke und ich mache und ich tue. Und mein Tipp an jeden da draußen und auch an Sterneneltern da draußen, Leute, ihr müsst nicht, ihr könnt oder ihr dürft an Weihnachten oder Silvester das tun, was ihr wollt. Und ihr müsst keine Verwandten aushalten. Es lohnt sich nicht. Also ich sage es jetzt einfach mal so geradeaus. Es lohnt sich nicht, gewisse Dinge oder Menschen auszuhalten. Und deswegen, nee. Gestaltet euer Leben, so wie ihr drauf Bock habt. Ich schimpfe immer Eltern mit Kindern, wenn sie über ihre Kinder schimpfen. Dann sagt letztens meine Freundin, ja, du hast mich geschimpft, dass ich über mein Kind schimpfe, bla bla. Ich so, ja, habe ich. Aber du siehst, ich bin mit meinen Kräften am Ende. Ich so, ja, ist ja auch total normal, dass du mit deinen Kräften am Ende bist. Du bist ja auch nur ein Mensch. Ich so, aber bevor du dein Kind anmotzt, denk lieber erstmal an mich, dann motzt es vielleicht weniger an, weil diese Zeiten, wo du dich überanstrengt hast mit dem Kind, wirst du, weiß ich nicht, wirst du vermissen. Oder wenn mich eine Mutter fragt, ja, soll ich eine länger Karenz machen oder soll ich das? Ja, mach! Du bist die falsche Person, mit der du darüber redest. Oder hey, ich hoffe, dass ich nicht schwanger bin. Halt die Fresse. Ich bin auch die falsche Person, mit der du über so etwas reden kannst. Weil das wird nicht sein, Schätze. Das wird nicht funktionieren. Das ist, nein, don't do it. Lange Rede, kurzer Sinn, passt auf euch auf. Ich wünsche jeden wunderschöne Weihnachten. Ich wünsche jeden wunderschöne Ende des Jahres, Silvester. Und genießt die Zeit mit euren Liebsten. Feiert alles, besauft euch, trinkt, lacht, wertschätzt euch. Sagt den Leuten, die ihr gern habt, dass ihr sie gern habt. Mein Podcast wird jetzt eine längere Zeit Ruhe machen, weil für mich beruflich sich ein bisschen was ändert und ich muss mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, aber ich freue mich, vielleicht funktioniert es, dass ich noch mal ein paar Folgen, noch ein paar Gäste dazu bekomme, aber für mich ist die nächste Zeit und wird sehr, sehr lange ruhige Zeit werden. Bin dann gespannt. Ich möchte all den Leuten danken, an die Follower, die ich auf Spotify und Co. habe. Das hätte ich niemals gedacht, dass nach so kurzer Zeit, ohne große Werbung, ich habe ja kaum Follower, dass sich da wirklich was entwickelt und ich wünsche mir und hoffe mir, dass das so weitergeht. Dass noch mehr Leute dazukommen, mich unterstützen und ich würde mir so sehr wünschen, dass ich damit Geld verdiene, dass ich mit dem Geld, was ich hier habe, Eltern, noch mehr Eltern unterstützen kann, dass die finanziell Benachteiligten, keine Ahnung, wie spricht man das aus, dass ich diese Leute noch mehr unterstützen kann, wenn es ums Geldthema geht, um Kindergräbe geht. Immer wenn ich am Grab meiner Tochter bin, dann das Nachbarsgrab von meiner Tochter, das schmücke ich immer mit und tue immer ein bisschen was hin, aber dann habe ich auch wieder ein bisschen Angst, ob das den Leuten okay ist, dass ich da was hin tue, weil ich habe irgendwie Angst, dass ich da was hin tue und ob das den, das, da kommt irgendwie keiner, habe ich das Gefühl und das sind so meine Wünsche. Und auf die Frage, ob ich schwanger bin, nein, ich bin nicht schwanger. Das ist so die meistgestellte Frage. Ich weiß, es juckt viel in den Händen und den Fingern. Ich hoffe, dass mein Leben nicht ohne Kinder bleibt. Das wünsche ich mir sehr, sehr, sehr. Aber ich muss keine Mutter mehr werden, also keine Bauchmama mehr werden. Ich bin gespannt, was mir das Jahr 2026 bringt, wie das Jahr für mich ausgeht, wie sich das entwickelt, ob meine Wünsche in dem Thema Familienbereich in Erfüllung geht und ich da mehr zu erzählen habe nach 3-4 Monaten. Und ja, passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt. Danke fürs Zuhören. Bitte bewertet noch alles. Schaltet wieder ein. Folgt mir auf Instagram und bitte kommentiert doch mein Zeug, wenn ich schon was poste. Ich sehe die Kommentare und ich sehe die Menschen und ich weiß, wie viele mir folgen und so. Und das macht mich echt stolz. Und ja, ich freue mich auch auf Feedback auf alle Fälle. Tschüssi!